Zeit dreht für Schnack, also macht euch bereit. Ich nehm euch mit auf eine Reise durch die Zeit. Von Konsolen bis Filme, alles dabei. Komm, wir schwelgen in Erinnerungen, ja, wir sind frei.
Besuche nerdsandgeeks.de. Alles rund um Retro-Computing, Gaming, Nerdkultur, Geek-Wissen und Szene-Events. Von Retro bis heute. Newsblog, Webradio, Podcast, Community-Hub, Livestreams und vieles mehr. www.nerdsandgeeks.de.
Jo Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute hat das ganze Ding einen Namen und zwar heiße ich euch herzlich willkommen beim Retro-Schnack. Ja Leute, euch wird aufgefallen sein, dass dieses Mal hier kein Video am Start ist. Das Video werde ich weglassen. Mit Video werden wir gar nichts mehr hier aufnehmen, was Podcast-bedingt am Start ist, weil ich der Meinung bin, das hat sehr viel mehr Arbeit gemacht. Und die kann ich mir sparen und kann im Endeffekt noch viel tiefer in die Materie reingehen. Und ja, wir haben heute einen wundervollen ersten Gast, wo mir ganz ehrlich, das war mir sehr wichtig gewesen, dass ich ihn als Startgast, sage ich mal, bekommen habe. Der liebe Schachsat aus Österreich von Retro Guru, von der Pro Otaku. Leute, geiler Typ, aber ganz ehrlich, Schachsat, für Leute, die dich jetzt nicht kennen, wer bist du und was machst du so?
Ja, hallo, servus und grüß euch. Ich versuche meinen Dialekt für alle, die zuhören, etwas zu reduzieren. Ja. Man möchte auch verstanden werden. Ja, die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich unter Coyote. Das ist mein Demoscene-Handle, den verwende ich schon etliche Jahre mittlerweile. Gut, für was kennt man mich? Ich mache an und für sich relativ viel Dinge, bin sehr umtriebig. Die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich von PD-ROMs. Das ist eine Seite, die sich mit Homebrew-Software beschäftigt. Die habe ich sehr, sehr lange gepflegt. Mittlerweile ist sie nur noch online, um der Historie zu dienen. Ja. Ich bin auch bei Retro Guru involviert, das heißt, wir machen neue Spiele für alte Systeme. Das ist mir immer sehr wichtig, dass man einfach alte Systeme wertschätzt. Und wie wir sehen, es gibt ja tagtäglich neue Spiele für alte Computer, Konsolen, Handhelds. Ja. Es ist eigentlich schier unglaublich, was da rausgeballert wird teilweise. Seitdem das Internet natürlich der Publisher ist, ist es natürlich mega einfach, ein Spiel zu veröffentlichen. Ja. Also du kannst dir diesen ganzen Käse aus den 80ern und 90ern sparen mit, du brauchst den Publisher. Dann brauchst du eine Lieferkette und keine Ahnung was. Jeder möchte dann noch ein paar Euro davon haben, ja. Und durch das Internet hast du das alles nicht, ja. Du machst was Feines, veröffentlichst es auf deiner Seite und die Welt steht dir offen, ja, oder das Publikum dazu. Ja, PD-ROMs war eben eine Plattform, die sich sehr darauf fokussiert hat, eben Entwicklern Öffentlichkeit zu geben, die eben zum Beispiel für Gameboy-Spiele machen. Natürlich unlizenziert, also ich habe mich nicht um ROMs gekümmert, ja, mit dem Z hinten dran, sondern wirklich Leute, die Eigenentwicklungen unlizenziert auf den Markt oder in das Internet geworfen haben. Da gibt es teilweise wirklich sehr, sehr schöne Spiele, echte Perlen. Ja. Bei PD-ROMs gab es auch mindestens 10 Programmierwettbewerbe. Da haben die Leute auch wirklich sehr, sehr tolle Sachen veröffentlicht. Ja, also ich glaube, du machst alles richtig, wenn die Leute dann zu dir sagen, sie sind Programmierer geworden, weil du sie gefördert hast, weil du ihre Spiele genannt hast, weil du mit ihnen mal vielleicht ein Interview gemacht hast. Ja, Retro Guru ist im Grunde auch daraus entstanden, weil ich über PD-ROMs sehr viele Menschen kennengelernt hat, die eben für Konsole, Computer und Co. programmieren. Teilweise auch in Assembler, also sind richtige Freaks dabei. Das heißt, ich habe eigentlich über PD-ROMs, sind wir dann auf Retro Guru gekommen, weil, wo ich relativ jung war, war es immer mein Wunsch oder eine Idee einfach, ja, ich möchte auch mal so geile Spiele machen wie auf dem Amiga. Amiga war mein Erstrechner, ein Amiga 500 mit einer MB-Speicherweiterung. War ein sündteures Teil damals, also ich bin meinen Eltern unheimlich dankbar, dass die mir dieses Ding gekauft haben. Natürlich bist du am Anfang nur fokussiert auf Spielen und du gehst zu deinen Kumpels und X-Copy, mehr glaube ich, muss ich jetzt an dieser Stelle nicht erwähnen. Ja. Irgendwann kam halt einfach der Wunsch, du siehst, was andere Leute machen, ja, was sie kreieren, was sie erschaffen. Und also mit Retrocore dann natürlich etliche Jahre später, so in meinen 30ern oder so, hat sich das Ganze dann irgendwie so ein bisschen gezeichnet, dass man dann selber Spiele für den Amiga macht. An dieser Stelle auch schöne Grüße an unsere Amiga-Experten. Das ist der Frank Wille, der VHX. Der hat die meisten Titel am Amiga gemacht, unter anderem Trap Runner, Squirks und so weiter. Also das ist eine echte Koryphäe auf dem Amiga. Wir haben dann natürlich auch noch andere Amiga-Programmierer. Ja, dann eben Wii, GameCube, Atari Lynx, also wir haben jetzt im Sommer kommt dann mit der Dragonbox Starblader raus. Das ist ein Atari Lynx Game, ja. Mit Comlynx Support. Das heißt, wenn du deine zwei Lynx zusammenstöpselst, kannst du einen Versus Mode machen. Wird auch eine feine Geschichte. Ja, von PD-ROMs und Retro Guru. Die letzte Schiene, wo ich bin, das ist Blue Otaku, das ist quasi ein Homebrew Gaming Magazine, ist in Englisch gehalten, eben mit dem Hintergrund, ich habe das schon vor kurzem jemandem erklärt, das Problem ist diese Homebrew-Sachen. Ja. Es gibt zwar unheimlich geile Sachen, aber die Szene ist wirklich weltweit verteilt. Ja. Also von Deutschen, Japanern, Amerikanern, Brasilianern, alles quer durch den Garten durch. Und so ein Magazin auf Deutsch zu machen, bei so einem Nischenthema, das wäre, glaube ich, ein bisschen Suizid. Deswegen mussten wir das alles auf Englisch halten.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Leute, jetzt wisst ihr, wer der liebe Schachsat ist. Und viele Leute haben damals in der ersten Podcast-Staffel, sage ich mal jetzt, wobei das ja eher ein Videopodcast-Interview war, haben zu mir gesagt, dass ich doch vielleicht ein bisschen mehr geordnet bin und so. Und ja, das machen wir jetzt. Und zwar wird es jetzt in jeder Episode mit einem Gast ein Thema geben. Und ihr habt das ja wahrscheinlich von rausgehört. Das Thema ist heute Homebrew, weil da ist der Schachsat zu Hause, würde ich sagen. Allein schon mit seinem Hefter, mit dem Pro Otaku, wo ich die beiden Ausgaben ja auch vor mir liegen habe und die euch wirklich nur empfehlen kann, weil da sind schon echt krasse Knaller drinnen. Also ich bin ja sowieso so ein, Leute, die mich kennen, wissen das. Ich bin sowieso so ein Homebrew-Spieler. Mehr so Pixelspieler und fragt mich auch eigentlich immer wieder, und ich weiß ganz genau, ich werde jetzt mir hier nicht unbedingt nur Freunde machen, sondern auch ein paar Feinde vielleicht, aber das ist halt einfach meine Meinung. Ich bin der Meinung, dass die Indie-Area oder auch Homebrew-Area so, oder Area, ja, Szene, Area, was erzähle ich denn da? Szene meine ich natürlich, dass die derzeit krassere Spiele raushauen als irgendwelche AAA-Entwickler. Wir lassen mal jetzt Elden Ring ganz außen vor, geiles Spiel. Das ist sowieso für mich der AAA-Titel. Spiele ich derzeit auch. Also Leute, wir haben jetzt den 28.06. Ihr hört das hier am 6.09. Ich bin gerade mitten im DLC drin und habe unfassbar viel Spaß damit. Das Ding ist aber, warum kann das nur bei so einem Spiel sein? Also für mich zumindest. Ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten 3-4 Jahren haben mich die größeren Studios eigentlich so wirklich eher, ja, enttäuscht, würde ich sagen. Und die Kleinen, die halt wirklich da mit Liebe dran sind, die ganzen Indie-Entwickler, Homebrew-Entwickler, also die liefern mir ja permanent geile Titel, die ich spielen kann. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Schachsat? Erzähl mal, hast du da auch vielleicht so eine Sichtweise, dass das Pixel-Art oder Indie-Games, Homebrew-Games derzeit wirklich krasser sind als irgendwelche AAA-Titel?
Bei mir hat das mit den Homebrews eigentlich ganz banale Gründe. Und zwar, ich liebe Limitationen. Das heißt, ich meine, schau dir mal ein Commodore 64 an, wie schnell der ist. Ja? Wenn du jetzt auf dein Handy schaust, ist das Ding wahrscheinlich 10.000 Mal schneller als wie ein C64. Und jetzt musst du dir überlegen, wie du mit gewaltigen Limitationen etwas programmierst, das nicht nur spielbar ist, gut reagiert, vielleicht auch noch super ausschaut und eventuell vielleicht noch einen geilen Sound dabei hat und wie du alle diese Komponenten unter einen Hut bringst. Also das heißt, für mich ist es am Ende eigentlich auch irgendwo Kunst und Können und das sehe ich bei vielen aktuellen Titeln nicht. Ja, klar, wenn ich einen Rechner habe mit, ich weiß nicht, Octa-Core, keine Ahnung, fette Grafikkarte drin, ich kann damit fast alles machen, was ich möchte. Ist zwar schön, ist aber keine Herausforderung. Schau da zum Beispiel den C64 an. Der hat eine limitierte Farbpalette, wie auch andere alte Konsolen. Ja. Und ich kenne Leute, die machen dir aus 4 Farben eine Grafik, wo du denkst, scheiße, das sind mindestens 8. Ja. Zumindest wenn du auf die Schnelle hinschaust und dich nicht in das Werk vertiefst, ja. Also wenn du auf die Schnelle hinschaust, dann erweckt man durchaus den Eindruck, dass da mehr Farben dargestellt werden, als wie eigentlich technisch möglich ist. Das ist beim Sound genau das Gleiche. Ja. Da hast du vielleicht am C64 hast du drei Kanäle, am Amiga sind es vier Kanäle. Ja. Da gibt es dann zum Beispiel Chiptune-Artists wie der Wiklund aus Schweden, der ist übrigens auch bei Retroguru dabei, oder Trias, der ist auch bei uns dabei. Dann hast du im letzten Podcast gehabt, ja. Oder der Wetter, ja, es sind einfach Leute, die kitzeln aus den Chips Sachen raus, wo du denkst, scheiße, ey, ja, also es hört sich geil an, die Programmierer schaffen es, dass sie das schön spielbar machen und einfach diese Gesamtkomposition, ja, und ich glaube, dass bei Homebrew-Titeln eigentlich auch wesentlich mehr Liebe dahinter ist, ja. Das heißt, da sind zum Beispiel Leute, ich meine, du kennst ja Settle the World, ja?
Ja, natürlich. Und Grüße gehen raus an Theo Derich, mein Mann.
Ich sag, du musst mal einen gewissen Fetisch haben, so ein Projekt heutzutage noch durchzudrücken und das zu pflegen.
Ja, ja? sage ich auch immer zu ihm. Also finde ich total krass.
Und du siehst einfach bei diversen Leuten oder auch bei Tim's Castle, das kürzlich für den C64
veröffentlicht. Timo's Castle meinst du?
Timo's Castle, genau. So ist es, ja. Und da siehst du einfach, wenn die richtigen Leute zusammenkommen, ja, dass du unheimlich geile Sachen zusammenbekommst. Und diese Passion, ich weiß es nicht, wie ich das auf Deutsch sage, ja, diese Liebe zum Detail, ja, dieses Herausforderungen meistern, ja. Das ist das, was mir wirklich zusagt. Noch einmal, also wenn du eine fette Grafikkarte hast, du kriegst gleich mal ein paar schöne Sachen zusammen. Aber das interessiert mich nicht. Ja, mich interessiert eine limitierte Hardware, wo ich einfach das Geilste rausholen kann.
Ja, das kann ich verstehen, auf jeden Fall sogar. Weil du es gerade angesprochen hast mit Timo's Castle, der Timo Weingärtner, ich hoffe, es hat es richtig jetzt gesagt, mit dem nehme ich am Donnerstag auf, da freue ich mich auch. Leute, habt ihr direkt mal einen Gast gespoilert bekommen? Wird auf jeden Fall auch richtig cool. Die waren ja sogar jetzt, war das GameStar gewesen, wo sie drin waren? Mit einem riesigen Interview. Und das heißt wirklich schon, dass die das beste C64-Spiel des Jahres gedroppt haben.
Das war der Artikel vom Harald Frenkel. Ich weiß aber nicht, wo er den veröffentlicht hat. Das habe ich mittlerweile schon wieder verdrängt.
Ja, das müsste dann GameStar gewesen. Ich glaube, das war GameStar gewesen. Finde ich krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich echt super, dass dann so ein Spiel auch aus Good Old Germany kommt, muss ich ehrlich sagen. Du hast vorhin davon angesprochen, dass diese Homebrew-Szene so mega... ja, international ist, halt weltweit, ne? Und da hast du was gesagt mit Brasilien. Das wissen vielleicht ganz viele Leute gar nicht. Aber weißt du, was die in Brasilien für eine heftige Sega Master System Community haben?
Die haben tatsächlich sehr viel am Laufen. Also eben nicht nur die Brasilianer. Es scheint sich so, dass auf diversen Kontinenten auch diverse Vorlieben entwickelt haben. Also vor allem zum Beispiel auch japanische Homebrew-Devs, die haben gerne mal den Game Boy Color im Visier, wie mir scheint, ja. Obwohl, das kann man wahrscheinlich auch nicht wirklich pauschalisieren, ja, das sind vielleicht so subjektive Eindrücke. Wir haben natürlich auch das Phänomen, dass wir mittlerweile immer bessere Tools bekommen oder einfache Tools. Schau dir zum Beispiel vom Joe den NES-Maker an. Ja, das heißt, du kannst eigentlich mit einem moderaten Aufwand und mit dem richtigen Tool musst du eigentlich gar nicht mehr spezifisch den NES-Assembler lernen. Also es gibt auch zum Beispiel Atari Basic, wo du eben Atari VCS-Spiele machen kannst. Das ist ein Basic-Dialekt. Hat meiner Meinung nach nicht sehr viel mit Basic zu tun, aber es ist auf alle Fälle wesentlich einfacher, als wie jetzt was in Assembler zu machen. Du hast für den Amiga die Scorpion Engine vom Eric Hogan. Ja. Du hast... Game Maker für den NES, ja, also es gibt, oder Red Pill Engine und keine Ahnung, was es da alles gibt, ja. Also wir haben auch den großen Vorteil, dass wir davon profitieren, dass es nach wie vor sehr viele Menschen gibt, die sich einfach damit beschäftigen, wie ich auf alten Systemen entwickeln kann, ja. Und manche sagen halt, okay, ich verstehe, dass nicht jeder Assembler lernen möchte, also hier ein geiles Tool oder hier ist meine Engine, hier auf GitHub alles rauf und macht's mal, Leute, ja. Finde ich super sowas.
Ja, bin ich bei dir auf jeden Fall sogar. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch GitHub ist eine absolut coole Plattform. Was ich da schon für Sachen gefunden habe, wirklich, also Hut ab, also das wäre damals gar nicht denkbar gewesen, dass es mal so eine Plattform gibt, wo du solche Sachen, wie du jetzt gerade aufgezählt hast, einfach so dir besorgen kannst, so weißt du? So ist ja, GitHub ist ja auch eigentlich for free. Oder gibt es da auch ein Bezahlmodell? Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, das ist for free, ne?
Es ist teilweise unterschiedlich.
Ah, okay.
Also, nee, GitHub ist schon free, aber ich glaube, du kannst auch Upgrades dazu kaufen.
Ah, okay, das wusste ich jetzt nicht. Aber generell, das war ja damals einfach gar nicht, weiß ich nicht, das war ja gar nicht denkbar gewesen. Oder wenn man mal gerade generell so bei diesem Homebrew-Ding ist, dann kommst du ja auch auf Emulationen. Also, so sehe ich das so. Jetzt mal Hand aufs Herz. Es gibt ja so viele China-Handhelds, den Embernic, RG35XX und wie sie alle heißen, Redroid und Odin und keine Ahnung. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, das wäre damals gar nicht denkbar gewesen, dass wir mal irgendwann alle Spiele, die es da so gibt für diese ganzen Retro-Konsolen, einfach in unserer Hosentasche haben, so weißt du? Also, finde ich unfassbar geil, was das doch für ein Sprung gemacht hat, so mit der Technik, mit dem ganzen Emulationsding. So wie ich weiß, wird ja jetzt auch gerade ein PlayStation 4 Emulator, der wird ja auch jetzt gerade, also den gibt es wohl schon, aber da wird gerade noch ordentlich dran geschraubt, weil der noch gar nicht flüssig ist. Und wieder zu dieser Homebrew-Geschichte zu kommen, weil ich ja gerade Brasilien gesagt habe, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Brasilianer, die bringen jetzt die verschollene Sega-Konsole auf den Markt, die Sega Neptun. Hast du das mitbekommen?
Habe ich mitbekommen, ja.
Ja, wie geil ist das denn bitte? Das ist krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben den 28.06. Jetzt ist noch nicht raus, was die kosten wird, wie viel es davon geben wird, aber wenn die bezahlbar ist, werde ich mir die holen, auf jeden Fall sogar. Also ich bin ein absoluter Sega-Fan und finde ich geil, dass es sowas gibt. Also
es ist auf alle Fälle recht spannend, wenn man sowas nachbildet und wirklich rauswirft. Im Grunde sind es ja alles genauso Freaks wie wir. Ja. Mhm. Also da sind wir wieder beim Thema. Ja. Was ist technisch möglich? Limitationen knacken und so weiter. Ja. Weil du Homebrew angesprochen hast, ja, und Emulation. Emulation hatte immer diesen Touch der Illegalität. Ja, zumindest möchte uns das zum Beispiel Nintendo immer weiß machen. Und PD-ROMs habe ich ja unter anderem deswegen gegründet, um einen Gegenpol zu haben, um zu beweisen, liebe Leute, ein Emulator ist nicht illegal. Ja, nur wenn du natürlich ein kommerzielles ROM spielst damit, ja klar ist es dann illegal, wenn du das Spiel nicht hast. Ja. Aber im Grunde, ich habe auf PD-ROMs wirklich Unmengen am Gameboy und Gameboy Color Homebrews gehabt, beziehungsweise habe es noch immer drauf. Ja. Ich glaube, es müsste, wenn ich jetzt schätzen dürfte, ja, dann gibt es wahrscheinlich alle 10.000 Gameboy und Gameboy Color Homebrew Games. Ja. Das ist, die in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren gemacht worden sind. Es muss nicht immer das illegale ROM sein. Ne? Es kann auch mal was Kleines, Feines sein von einem Indie-Developer. Und also PD-ROMs war einfach der Beweis, um zu zeigen, liebe Leute, es gibt hunderte von ROMs und keines davon ist illegal. Ja? Jetzt kann man natürlich diskutieren, ja, aber ein Gameboy-ROM hat doch den Header drinnen und der Header ist doch von Nintendo geschützt. Die Frage ist, wie weit möchte man das ganze Spiel jetzt treiben? Ja? Im Grunde, Homebrews in den Anfängen hat immer auf irgendwelchen Leaks basiert. Ja? Da ist da mal also ich kann mich zum Beispiel noch an die Zeit erinnern, wo das mit dem Game Boy Advance Development angefangen hat. Ja. Da hat irgendwer mal das Dev-Kit geleakt, ja, und irgendwer hat mir auf meine damalige Yahoo-E-Mail-Adresse dieses komplette Handbuch von Nintendo geschickt, wo drinnen gestanden ist, wie man faktisch für den GBA programmiert. Ja. Und in der Verteilerliste waren noch etliche andere Persönlichkeiten aus der damaligen Game Boy Advance Homebrew-Szene, ja. Und natürlich ist es mit dem Reverse Engineering und so weiter, das hat seine Zeit gedauert, ja. Aber ich würde jetzt mich hoffentlich nicht zu weit hinauslehnen, wenn ich jetzt sage, ja, in den Anfängen sind die kommerziellen Development Kits geleakt worden. Wobei man sagen muss, die meisten waren tatsächlich Hardware-Development-Kits und fast keine Software-Development-Kits. Aber im Grunde, die Homebrew-Anfänge, würde ich sagen, basieren, so wie die Demo-Szene, aufgrund einer gewissen Illegalität, die dann sukzessive ins Legale sind.
Ja, hast du recht, auf jeden Fall. Gebe ich dir auch wieder recht. Das ist voll heftig. So, das hört sich jetzt gerade bestimmt für den Zuhörer so an, als würde ich die jetzt immer nur beisteuern. So, ja, hast recht. Aber hast ja wirklich recht, das ist halt wirklich so. Und weil wir gerade beim Gameboy sind und weil wir gerade auch bei dieser Homebrew-Geschichte sind, Leute, es gibt derzeit ein Gameboy Classic-Spiel, also für das graue Kästchen da. Das ist wirklich der abgefahrenste Scheiß, den ich in den letzten, ich will nicht lügen, 5 Jahren gesehen habe für den Gameboy. Das Spiel nennt sich Hermano. Das ist vom Pat Morito Studio. Und das Studio habe ich mir auch nur in den Kopf eingebrannt, weil Pat Morito kein anderer als der Schauspieler von Mr. Miyagi von Karate Kid war. Leute, dieses Hermano, das ist so ein krasses Gameboy-Spiel. Das habe ich auch übrigens hier wegen dem Schachsat kennengelernt. Das hat er in so einer Gruppe gepostet. Und dann habe ich mir das reingezogen, habe mir die Demo mal davon reingezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele derzeit wirklich mit dem Gedanken, ob ich mir davon diese Collectors-Edition hole. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Liebe, wie da im Detail drinnen steckt, die haben sich da wirklich Gedanken gemacht. So, und ganz ehrlich, Leute, ich will da gar nicht so viel verraten. Ich verlinke euch das, egal wo ihr das jetzt hört, ich verlinke euch das irgendwo in der Beschreibung. Und dann müsst ihr euch das mal reinziehen. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn.
Es ist ein wunderschönes Plattform-Game. Also ich kann es auch wirklich nur jedem wirklich ans Herz legen, empfehlen. Aber es gibt öfter solche geilen Perlen, ja. Ja. Also es ist nicht nur Hermano geil, ja. Was ich besonders gern habe, ist, wenn out of the blue einfach irgendwas kommt, ja. So quasi, ja, hier, Spiel fertig, Spiel geil, ja. Mhm. Also es gibt ja, du kennst es sicher auch von regulären Indie-Games, ja. Es gibt immer sehr viele Teams, die machen einen auf dicke Eier und hey, Spiel kommt, ja.
Ja.
Und dann hörst du nie wieder was davon, ja. Und manchmal gibt es auch Spiele, die tauchen einfach über Nacht auf, ja, und da denkst du, geil, Junge, wie lange müssen die daran gearbeitet haben, dass das so schön geworden ist, ja. Und ich bin auch eher der Fan, der eigentlich keine Announcements mehr macht. Also wir haben auch bei Retro Guru etliche Spiele zum Beispiel angekündigt, dann auch nicht gemacht. Ja, das heißt, ich muss mich auch selber ein bisschen an der Nase nehmen, aber sobald wir nichts Spielbares haben, kommt über neue Projekte eigentlich auch nichts mehr hinaus. Ja, also ich versuche hier auch Besserung zu geloben. Aber mir sind die Spiele am liebsten, die einfach auf einmal da sind. Und wenn sie toll sind, umso besser.
Ja, bin ich bei dir auf jeden Fall. Weil wir gerade beim Retro-Guru sind, das habe ich am Anfang ganz vergessen. Ich muss dem lieben Troy Ace, muss ich einmal ganz kurz grüßen und einmal Dankeschön sagen, dass er dich empfohlen hat. Also du bist eine Empfehlung vom Troy Ace gewesen. Und wir haben ja dann vorher schon Kontakt aufgenommen und haben ja schon so ein bisschen Facebook Messenger Kontakt. Und ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein absoluter Fan von Retro Guru. Als er mir das gezeigt hat, also der hat mir das dann nach unserem Interview, hat er mir das gezeigt, ne? Da dachte ich mir, Junge, was ist das, Alter? Das ist ja absolut krass. Also, was ich da so geil finde an dieser Retro Guru Geschichte, wie du auch schon gesagt hast, ist halt wirklich der Aspekt, dass ihr halt für alle möglichen Plattformen ein Spiel rausbringt. So, weißt du, so wie das Hermes zum Beispiel. Das gibt's ja für die PlayStation 2, das gibt's ja für den PC, für die Dreamcast, glaube ich, auch, so wie ich gesehen habe. Und keine Ahnung, ey, das ist mega. Und das Hermes hat mir auch sehr gut gefallen. Ich hoffe, ich sag's jetzt nicht falsch, bei Dragonbox. Heißt das Sump oder Jump oder wie heißt das? Da gibt's ja diese Mega Drive-Version davon.
Xamp 2, beziehungsweise Xamp 1 ist ein Puzzle-Game.
Genau.
Es ist eigentlich eine blatante, gestohlene Kopie von Sensitive auf C64. aber das habe ich jetzt nicht laut gesagt. man lässt sich natürlich von anderen Spielen inspirieren.
Ja, ja, klar.
Und du kennst das Thema mit dem Copyright, ja, das heißt, das bekannteste Retro-Guru-Spiel ist Gianna's Return, ja.
Mhm.
Das ist ein inoffizielles Sequel von The Great Gianna Sisters, das ist wirklich unser allererstes großes Top-Game. Bin ich heute auch noch stolz drauf und wir kriegen auch heute noch Feedback, dass das ein geiles Game ist. Und da war ich damals mit den Rechteinhabern beieinander, auch mit dem Armin Gessert, der mittlerweile ja schon verstorben ist längere Zeit. Und wir mussten uns natürlich auch ein bisschen koordinieren und absprechen und was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen. Ja. Und das war sehr lehrreich, sehr interessant. Ich persönlich werde Abstand davon nehmen, in Zukunft irgendwelche Lizenztitel aufzugreifen und irgendwelche Sequels zu machen, weil du dort einfach so viel beachten musst. Ja. Teilweise weißt du dann auch nicht mehr, wer hat jetzt tatsächlich die Rechte, wer darf noch was entscheiden. Dann musst du natürlich aufpassen, dass heutzutage sehr viele Titel wieder recycelt werden oder neu veröffentlicht werden. Ja, sei es physisch oder digital. Also man muss bei beidem aufpassen. Ja. Das heißt, wir wollen zumindest bei Retro Guru jetzt wirklich nur noch, wenn die Spiele irgendwelche bekannten Mechanismen haben, die auf anderen Spielen basieren, dass wir das Ganze so weit abändern, dass wir dann auch zumindest sagen können, ja, das Spiel ist noch lustig, das Spiel ist noch geil, ja. Aber wir wollen nichts mit Lizenztitel zu tun haben.
Ja, ist dann vermutlich auch besser, weil ist ein stressfreieres Leben. Ne? Wen ich dir auch empfehlen kann, aber den kennst du zu 1000%, ist der Dr. Wuro Industries.
Den lieben Christian treffe ich morgen. Es ist ja zumindest jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, ja, also wir haben ja in Salzburg am 29. und am 30. die Level Up. Das ist eine Gaming-Messe, die gibt es jetzt schon das vierte Jahr in Folge. Und seit den letzten 3 Jahren darf ich da den Retro-Bereich mitorganisieren. Und da ist unter anderem auch der Dr. Wuro dabei, der Michi Mrozek vom Dragonbox Shop, die Return ist dort, das Kautzner Computermuseum ist dort, ja. Der Vintage Computer Club ist dort aus Kärnten. Das Commodore-Treffen Graz ist auch da und noch wahrscheinlich einige andere Leute, die ich jetzt einfach mal vergesse. Entschuldigung. Und ist eine geile Sache. Also ich kenne tatsächlich sehr viele Leute, eben auch schon, weil ich diese Homebrew-Sachen systemunabhängig eigentlich schon seit mittlerweile über 20 Jahren verfolge. Ja.
Finde ich echt super toll. Dann hast du doch bestimmt doch Ahnung von OpenBore.
Ja.
Ja, endlich mal jemand, der das kennt. Ey, das kann doch nicht sein, dass man Leute in der Retro-Szene fragt, wie die zu OpenBore stehen, weil das ist ja auch so ein Thema, der eine mag's, der andere, nee, da sind ja Inhalte geklaut und scheiße und bla, und, das will ich gar nicht haben und sonstiges. Also ich für meinen Teil muss sagen, diese OpenBore-Engine, also für die Leute, die das jetzt nicht wissen, dass OpenBore heißt, also dieses Bore, B-O-R, das soll Beats of Rage heißen. Und das ist sowas wie ein, ja, das ist, ich würde sagen, wie so ein Baukasten von Streets of Rage. Das ist ein Brawler, sage ich mal, vom Mega Drive und auch vom Sega Master System, da gab es das auch. Und sehr erfolgreich. Den vierten Teil gab es dann für alle anderen neuen Konsolen. Und in diesem System, Engine, was auch immer das ist, da gibt es halt ganz, ganz viele Fan-Made-Games. Wirklich mit so viel Liebe. Und ich habe tatsächlich meinen YouTube-Kanal, wo ich den angefangen habe, diesen Locus Welt Gaming. Also ich weiß nicht, wann ihr das hier hört und wo ihr das hört, Leute, aber checkt auch mal YouTube, Locus Welt Gaming. Da seht ihr auch noch ein paar andere Videos von mir. Ich habe das angefangen damals mit Arcade und Open Bore. Aber durch die Open Bore-Titel wurde ich fast gesperrt. Weil was ich bis dato nicht wusste, du lachst schon, weil du weißt das ganz genau, die Mucke. Junge, was haben die da geklaut? Ey, das ist ja echt abnormal, ey. Und ich wurde dreimal wegen Final Fantasy, zweimal wegen Final Fantasy gestrikt. Aber die wurden zurückgenommen, die Strikes. Also ganz, ganz krasse Geschichte. Das ist auf jeden Fall ein sehr geiles Thema. Gebt uns da mal auf jeden Fall Feedback, wie ihr das doch seht. Das wird mich echt interessieren. Ich denke, den Schachsatz wird es auch interessieren. Und ganz, ganz, ganz wichtig, Leute, zieht euch auf jeden Fall mal die Brew Otaku rein. Das ist ein ganz, ganz, ganz cooles Magazin. Und nein, das sage ich jetzt nicht, weil der liebe Schachsatz hier ist. Nein, ich meine das wirklich ernst. Und ich muss dir, also wirklich, Schachsatz, ich muss dich da jetzt nochmal ansprechen. Ich danke dir und deinem Team, dass ihr so ein Magazin rausgebracht habt. Weil ich bin der Meinung, sowas hat gefehlt. Bei dieser Menge an Homebrews, die so rauskommt, da verlierst du wirklich den ganzen Fokus, weil du weißt ja nicht, wo du anfangen sollst. Es gibt ja so viele Systeme. Und ihr habt da wirklich die geilsten Titel ins Heft gepackt. Und wenn ihr Bock drauf habt und euch das interessiert, das Thema, dann gönnt euch mal die erste Ausgabe oder auch beide Ausgaben. Und ich kann euch ganz, ganz, ganz sicher sagen, das verspreche ich euch sogar, und da sage ich nicht so viel, ihr werdet da Minimum ein Spiel finden, was cool für euch ist. Und Leute, das ist sogar for free. Weißt du? Also finde ich geil. Schachsat, das letzte Wort geht natürlich an dich. Hast du den Leuten noch was zu sagen? Mach gerne Werbung für deine ganzen Sachen.
Ich glaube, wir haben schon sehr viele Dinge angesprochen. Ja. Es wird nie Möglichkeit oder es wird nie möglich sein, den Leuten, die die Anerkennung verdienen, das wirklich ins Detail zu gehen. Ja? Also ich kann nur sagen, die Entwickler, die alte Hardware am Leben erhalten, ich danke euch, dass ich mit meinem Plus 40 noch immer viele tolle Sachen für meinen Gameboy habe, für meinen Amiga habe, für meinen C64 habe. Es ist einfach unheimlich geil zu sehen, wie man die Fahne so lange, so weit, so oben halten kann. Und wie gesagt, also du könntest wahrscheinlich, du hast es selber gesagt, ja, es kommen so viele Titel heraus durch das Internet. Ich meine, jeder ist ja auch ein bisschen in einer Blase drinnen, ja. Wie du gesagt hast, in Brasilien gibt es eine großartige Master System Community, ja. Du wirst nie in der Lage sein, wirklich alles abzudecken, was da tagtäglich ins Internet geblasen wird. Wir versuchen, ein bisschen Überblick zu bewahren, das ins Blue Otaku hineinzubasteln. Und ja, wenn es Menschen gibt, die sowas interessiert, kann ich auch nur empfehlen. Ich darf an dieser Stelle vielleicht auch anbieten, ja, wir müssen es leider verkaufen, weil wir ein paar Fixkosten haben, die wir gerne wieder hätten. Aber wenn jetzt unter deinen Hörern jetzt jemand ist, der sagt, ich kann mir das nicht leisten, aber ich möchte es mir gerne ansehen, ja, also Kommentar hinterlassen, ich kann das PDF kostenlos zuschicken, ist kein Thema, ja, aber wirklich nur für die Leute, die sagen, ich habe es gerade überhaupt nicht dicke und ich brauche jeden Cent, weil uns ist es wichtiger, dass die Leute diese Dinge sehen, ja, und darüber Bescheid wissen, und da ist das Geld dann sekundär.
Sehr, sehr starke letzte Worte von dir, mein Lieber. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier ein bisschen Smalltalk zu führen. Und ja, ich kann es nur noch einmal sagen, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass du jetzt der erste Gast beim Retro-Schnack warst oder bist. Danke für deine Zeit. Und ja, das war die erste Folge vom Retro-Schnack mit dem lieben Schachsat. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, wie jetzt die Zeiten werden. Also es wird nicht jeden Freitag was kommen. Ich habe jetzt einen neuen Zeitplan und ich werde so jeden zweiten Freitag werde ich eine Folge hochladen, also so zweimal im Monat. Es kann gut möglich sein, dass irgendwas Cooles an Themen aufkommt. Dann würde ich extra Folgen machen, sage ich ehrlich. Ich habe richtig Bock. Dazu gibt's jetzt auch Patreon. Also wenn jemand die ganze Sache unterstützen möchte, kann er das sehr gerne tun. Einfach mal in die Beschreibung gucken. Ihr könnt auch auf YouTube ein Kanal-Member werden und was es da nicht alles gibt. Also ich habe da einiges eingerichtet. Wenn ihr Bock habt, das zu unterstützen, dann unterstützt es. Wenn nicht, dann ist auch in Ordnung. Ich mache das jetzt nicht, weil ich Kohle verdienen will, sondern weil ich einfach Bock drauf habe, diese tollen Menschen aus der Retro-Szene kennenzulernen und euch näher zu bringen. Das war's mit dieser Episode. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Retro-Schnack. Peace!
Das war's, macht's gut. Wir sehen uns bald wieder.
Der Retro-Schnack ist bald wieder da. 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 Der Retro-Schnack ist bald wieder da.